Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, die Woche 10, 2011, 10 Wochen schon. Oh Mann, die Zeit, wo bleibt mir die Zeit? Ich sag's glaube ich jedes Mal, aber ich bin immer wieder, jeden Samstag bin ich entsetzt, wie schnell die Woche vorbeigegangen ist. Vor allem, wenn es mal interessante Themen gibt, so wie diese Woche, da ging's ja richtig rund, dann muss man hier das... Ach, laute Blödsinn hier, was soll das? So, ja, da ging es richtig rund und zwar erstmal von einem Herrn Steven Spielberg. Jawohl, wer kennt den noch? Ja, jeder, klar. Und der hat nämlich jetzt die Rechte gekauft, für einen WikiLeaks-Film zu machen. Und ich stelle mir das ganz interessant vor. Allerdings, ich befürchte, dass WikiLeaks dann nicht ganz so gut wegkommen wird, weil, naja, ich weiß nicht, also ich würde es so mal einschätzen, ja. Entweder ich liege da total daneben, ja, und WikiLeaks wird als das heldenhafte Instrument der Freiheit dargestellt, oder es wird als die terroristische Macht im Internet präsentiert von Spielberg. Da bin ich mir ganz sicher, dass Letzteres eher wahrscheinlich ist, als dass der das dann als, wie, was weiß ich jetzt, Helden hier hochlobt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre nicht so Spielberg-like. Ja. Das ist eher so die Bedrohung aus dem Dunklen. Ja. Ach, nachdem ich auch noch einen gefakten E.T.-Trailer gesehen habe von einer natürlich auch gefakten Fortsetzung, da war ich sowieso schon mal sehr schockiert und ich glaube, das wäre so schlimm, ja. Also wer sich E.T. nicht kaputt machen will, der sollte den Trailer nicht anschauen zu E.T. 2, ja. Aber so ein Trailer zum WikiLeaks-Film, ja gut, werden wir noch eine Zeit lang warten müssen, denn es ist eben erst vor kurzem passiert. Also wir haben ja hier Filmrechte ohne Ende, ja, Blade Runner übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erwähnt habe. Also die Filmrechte für eine Fortsetzung oder einen, wie soll ich sagen, Prequel nennt sich das ja wohl, ja genau. Die sind auch gekauft worden für Blade Runner, und zwar von irgendeiner Firma, was weiß ich. Auf jeden Fall dürfen die jetzt das machen. Und auch da, ich hoffe, dass die das tun werden, ist ja auch anzunehmen. Und ich kann schon kaum abwarten, so ein Prequel, aber auch eine Fortsetzung wäre natürlich sehr, sehr genial, finde ich. Da warte ich schon ewig drauf. Ja. Ich meine, Kult, ja, und... Klar, der wird nicht so gut sein wie das Original, aber trotzdem, ich fände es sehr, sehr interessant, weil da gerade sehr viele Fragen offen bleiben. Ja, und so ein WikiLeaks-Film, auch der ist ziemlich interessant. Also die Kinokarte wäre gebucht. Ich hoffe, dass er sich beeilt. Ja, ich weiß nicht, wie viel Budget er kriegt. Aber mutig ist es auf jeden Fall, von Steven Spielberg das Thema aufgreifen zu wollen. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein, was daraus noch wird. Ich glaube, wir haben auch hier nicht das letzte Mal davon gesprochen. Oder um gleich bei Video und Film zu bleiben, ja, der Formatkrieg, ja, der ausgebrochen ist zwischen WebM und H264. Ich habe es ja schon des Öfteren hier angedeutet und auch euch damit gedroht, dass ich euch auf dem Laufenden halten werde. Das letzte Mal, in dem ich das erwähnt habe, da habe ich auch gesagt, ob denn so ein Aufruf zum Sammeln von Patenten gegen WebM in einer Form, die schon fast eine Hetze darstellt, ob das überhaupt legal ist. Und das fragt sich jetzt wohl auch hier das Justizministerium in Washington. Denn die untersuchen jetzt, ob das dieses Lizenzierungskonsortium, ja, von der MPEG-LA, ob das den Wettbewerb eben stört und ob eben da dieses rivalisierende Format von Google mit unfairen Mitteln bekämpft wird. Ja. Und das soll schon immerhin mal was bedeuten. Ich war ehrlich gesagt froh. Normalerweise schreie ich nicht gleich nach Justiz und Eingreifen von irgendwelchen Stellen, aber hier habe ich mich doch schon gewundert, dass das so eine Firma oder so ein Konsortium, ist ja noch nicht mal eine Firma, ein Konsortium wie die MPEG LA einfach so machen darf, so eine öffentliche Hetze gegen ein Produkt eines Mitbewerbers. Ja. Ich weiß nicht, also ich kann mir das auf jeden Fall kritisch vorstellen. Man stellt sich vor, jetzt Mediamarkt, ja, sucht jetzt zum Beispiel, ja, was weiß ich, irgendeinen, ja, Verstöße, ruft öffentlich auf, Verstöße bei den Mitbewerbern zu melden, damit man die sammeln kann und dann gegen den Mitbewerber vorgehen kann. Also, ja, zum Glück macht das Mediamarkt nicht, aber die MPEG LA macht das. Und das ist schon ziemlich heftig, würde ich sagen. Ich gebe einfach mal der MPEG LA ein kleiner Hinweis. Einfach das eigene Modell überdenken, ja, und wirklich frei machen. Oder dann eben dermaßen gute Techniken anbieten, dass das dann eben das andere Format eben auch vollkommen uninteressant ist. Denn offenbar ist es eben nicht so, wie die MPEG LA das gern darstellen würde, dass das WebM-Format eben auch in technischer Hinsicht unterlegen wäre. Das stimmt eben nicht. Und die Benutzer scheinen dann doch eben darauf auch immer mehr zu bauen und Rücksicht darauf zu nehmen, dass es eben auch ein freier Videocodec gibt, ein freies Plugin für eben die Browser und eben, wie gesagt, Chrome und Mozillas sowie Opera, die unterstützen nur, also lediglich WebM und kein H264 aus lizenzrechtlichen Gründen. So, dann könnte man sich ja überlegen, ob man das nicht so ändert, dass es eben gar nicht notwendig ist für andere Firmen, so ein freies Format eben zu machen oder zu priorisieren. Muss man auch mal klar sagen. Ja, und so klammheimlich, ja, und jetzt total komplett anderes Thema. Klammheimlich hat Google nicht nur mit dem WebM-Codec jetzt hier sich angeschickt, die Märkte neu aufzurollen, sondern auch mit Games. Google Games ist so still und heimlich auf einmal bei der Developer Conference vorgestellt worden, ja, und das war schon ziemlich stark, was die da gezeigt haben, und vor allem auch die Aussichten für die Zukunft, muss man schon sagen, sind äußerst aufregend, sage ich mal. Im Google Watch Blog war das öffentlich dann nachzulesen, was jetzt los ist, und das Ganze wird eben Webgames mit HTML5, ja, Google Web Toolkit, WebGL und anderen Plattformen. Alles das wird unterstützt werden, und die Games werden dann unter anderem in Google Chrome, Android und Google TV zu finden sein. Also Google hat Großes vor, ja, und also ein Dienst wie Google Games ist für Entwickler doch ziemlich gut, weil sie da eine Anlaufstelle haben. Also muss man auch ja machen, klar. Und wenn das so insgesamt auch so für die Endnutzer dann eine Schnittstelle wird, ja, sowohl für Android als auch für Google Chrome, bei der man dann die Spiele eben herunterladen kann, beziehungsweise benutzen kann, wenn es Web-Spiele sind. Das wäre auch mal eine schöne Geschichte. Und ja, vielleicht wird das ja wirklich noch in dem Sinne interessant, weil man ja auch über diese HTML5 Web Schnittstelle dann über Chrome das auch auf anderen Computersystemen benutzen kann. Und ja, vielleicht sogar dann auch auf anderen Smartphones, die eben das richtig unterstützen, dieses HTML5. Auch da ist also viel, viel, viel Potenzial vorhanden. Das muss man ganz klar sagen. Und man darf auch da gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Und wer darauf nicht warten will, der kann ja auch selbst dafür entwickeln. Ja. Einfach mal dort auf die Seite gehen. Ich habe jetzt einfach mal den Artikel vom Google Watch Blog verlinkt, weil der ziemlich gut geschrieben ist. Da kann man mal da schon mal vorab lesen. Und da sind auch Links auf der Seite, dass man die dann also ja, direkt auf diese Hauptseite kommen kann von Google Games. Ach, ich bin hier durcheinander. Ich habe eben hier im Tablet so eine Nachricht hier eingeblendet bekommen. Und dann bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, ich will jetzt hier versucht, dem einen zu antworten, aber ich lasse es mal. Das kann ich jetzt hier natürlich nicht machen. Ja, vielleicht sehen ja jetzt meine chinesischen Bekannten zu, ja, Kashka und so. Hallo. Naja. Gut, KDE will diesem QT treu bleiben. Ja. Und nein, QT hat nichts mit diesem QuickTime zu tun, sondern das ist diese, wie soll ich das sagen, so diese UI von KDE. Ja, also diese Oberfläche von KDE sozusagen. Und nachdem jetzt ja Nokia sozusagen QT den Rücken gekehrt hat, weil sie auch das MeeGo quasi, wenn man es so will, ins Nirvana befördert haben, ja, will das KDE nicht tun. Warum auch? Ich meine, was hat das eine mit dem anderen zu tun? KDE hat schon QT benutzt, da hat Nokia noch nicht mal geahnt, dass sie sowas jemals machen werden. Und warum soll die jetzt KDE da weg? Kommen davon. Aber gut, angeblich gab es eben Spekulationen, was allerdings für viele total interessant sein wird, weil ja, Gnome, muss man sagen, hat eben durch den Beliebtheitsgrad von Ubuntu ganz klar die Nase vorn. Also Gnome oder Gnome, je nachdem, wie man es aussprechen will, hat da auf jeden Fall einen riesen Vorsprung und ist eigentlich mittlerweile die Linux-Oberfläche, die New Linux-Oberfläche schlechthin. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, ja, weil KDE hat doch einiges zu bieten und sieht insgesamt ziemlich fortschrittlich aus. Ja. Aber naja, gut, okay, was will man machen? Ne? Es ist nun mal so passiert. Gnome hat da eben, sagen wir, früher schon die geeigneten Lizenzen vorweisen können und somit haben dann eben viele Linux-Distributionen standardmäßig Gnome ausgewählt, was natürlich dazu führt, dass man, selbst wenn es spezielle Versionen von solchen Oberflächen gibt, beziehungsweise von Distributionen, Linux-Distributionen, dass die dann eben nicht so gut supportet werden. Klar, weil eben die Haupt Distribution eben auf Gnome aufbaut und alles andere ist wieder nur so, ja, so nebenbei, so ein Zweig nebenbei. Das merkt man zum Beispiel ganz klar bei Ubuntu. Unter Gnome funktioniert alles wunderbar, aber wenn man KDE benutzt, auch wenn man das Kubuntu runterladen, sind einmal die Pakete relativ veraltet, ja, muss man sagen, und man merkt, dass es einfach nicht rund läuft. Einige Funktionen laufen nicht 100%, wiederum andere Funktionen sind dann trotzdem wieder über Gnome eingebunden, so dass im Prinzip Teile von Gnome trotzdem gestartet werden, auch wenn man KDE benutzt, was natürlich weder konsistent dann ist von der Benutzeroberfläche noch eben besonders speicherfreundlich und effizient. Also deswegen muss man ganz klar sagen, ich benutze auch unter dem Ubuntu hier Gnome, weil ich einfach da keine Lust drauf habe, hier noch mit mehr Kompatibilitätsproblemen zu kämpfen, als ich dann eben zum Beispiel für Hardware und so weiter eh schon habe. Und da Linux, ja. Also, ja. Naja, gut. Nintendo wehrt sich auch vehement, ne? Also ich meine, ich habe ja die Rios-Wohnsicht heute genannt, Widerstand ist zwecklos. Fragezeichen. Ja, also ich meine, gegen WikiLeaks gibt es riesen Widerstand, ja. Webvideo, ja, H264, WebM, da gibt es auch riesen Widerstand von dem einen in Richtung des anderen, klar. Google Games, da gibt es mittlerweile keine Widerstände mehr, oder? Na, schauen wir mal. Mal sehen, wie sich da die anderen Firmen dazu äußern. Auf jeden Fall hat Nintendo da gegen solche Spiele was. Die wehren sich nämlich vehement gegen diese günstigen Smartphone-Games und die sind richtig aufgebracht. Iwata hat in der Pressekonferenz auf der Game Developers Conference hat der tatsächlich große Töne geschlug, fast schon zu große. Was heißt große Töne? Er hat wirklich an den Tag gelegt, dass Nintendo diese Billigspiele auf Smartphones hasst. Sie hassen sie. Und er hat an die Spieledesigner und an die Entwickler appelliert, nicht diesem Pfad zu folgen, ja, und nicht die Millionen Apps zu Dumpingpreisen herauszuwerfen oder gar kostenlos zu verteilen und dann eben die Loyalität der Spielefans komplett zu verlieren, sondern er stellt eben mal wieder solche bekannten Dinger rein wie Mario, Zelda, Tetris und Pokémon. Ja, das hätte eben 25 Jahre dem japanischen Spieleimperium eben den Erfolg beschert und nicht durch Billigspielchen, die keinerlei Marken Zugehörigkeit forcieren können. Ja. Gut, ich meine, es gibt sicherlich auch da, das hat er aber sicherlich nicht so positiv im Gedächtnis, so mein Angry Birds ist ja eine Marke, beziehungsweise ein Spiel, das momentan auch eine Marke bildet. Rovio kennt man mittlerweile schon. Ja. Da denke ich, dass es dann doch schon sowas gibt. Ja. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel ein Nintendo-Fan eben fieberhaft auf das nächste Mario-Spiel wartet, ja, oder Millionen, Abermillionen von Pokémon-Fans anstehen in den Geschäften, um die neuesten Abenteuer von den Pokémon-Trainern durchleben zu können auf ihrem DS. Das sind natürlich schon fantastische Dimensionen und da hat er schon irgendwo recht, dass es da vielleicht, ja, nicht ganz so gute Qualität geben kann, wenn eben alles billig, klein und so sein muss. Aber auf der anderen Seite, er weiß, dass eben hier die Smartphone-Games dem 3DS auch das Wasser abgraben können. Ich habe es auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt 3DS ist sehr, sehr, sehr erfolgreich gestartet in Japan. Das kann man sehen. Also über 87% aller verkauften Konsolen, und es waren sehr, sehr viele Konsolen, die verkauft wurden, sind dem 3DS jetzt zugeordnet. Es war also ein Riesenstart, wie nicht anders auch erwartet von Nintendo. Und man muss da jetzt im Auge behalten, ob oder wie viele der, sage ich mal, halb erwachsenen oder erwachsenen Kundschaft eben jetzt wegbleibt, die eben sich mit Smartphone-Games eindecken können und dann eben auch nicht mehr den Sinn sehen, ein weiteres Zusatzgerät mit sich zum Beispiel herumzutragen. Also, es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte werden. Auch da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend, wie dann doch Iwata da ja, auf dieses Pedal gedrückt hat, von wegen Entwickler hört auf für Smartphones zu programmieren, kommt lieber zu Nintendo. Also sie wissen, dass sie da ein Problem kriegen. Definitiv. Picasa Web, der Bilderservice von Google, der setzt jetzt auch mehr auf Social Network Funktionen. Reichlich spät, wie ich finde. Flickr hat das ja schon vor vielen Jahren erkannt und war damit auch sehr, sehr erfolgreich. Und da hat Picasa oder die Entwickler von Picasa haben da wirklich geschlafen. Die waren im Tiefschlaf, ja, was das anbetrifft. Und jetzt langsam wachen sie auf. Weiß noch nicht, ob das jetzt noch großartig was bringt, aber auf jeden Fall sind die soziale Funktion jetzt sehr, sehr schön gemacht. Man hat jetzt eine kurze Übersicht über seine Alben. Dann unten hat man eine schöne, deutliche Übersicht von neuen Bildern, die Bekannte, die man auf Picasa verfolgt, eben eingestellt haben. Und man sieht auch mehr von den Kommentaren, die für ein Bild von einem abgegeben wurden. Also diese Kommentarfunktionen sind jetzt auch sehr, sehr gut und rücken auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Die Kommentarfunktion gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber sie war eben noch nicht so in dem Mittelpunkt, wie sie jetzt sind. Und das führt auch dazu, dass es jetzt eben mehr Kommentare gibt für die Bilder auf Picasa. Und ich meine, nichts ist besser, als wenn jemand ein schönes Bild hat und setzt das bei Picasa rein, um der Öffentlichkeit zu zeigen. Und dann kriegt man auch eine Antwort darauf, eine Reaktion, ja. Egal, ob das jetzt einem gefällt oder nicht, Hauptsache eine Reaktion. Ja. Eine negative Reaktion ist immer noch besser als überhaupt keine Reaktion. Und ich denke, das wird dann in Zukunft jetzt hier auch gemacht werden. Dann ein Hammer. Oder wollen wir noch ein bisschen bei Picasa Web bleiben? Ja, vielleicht noch wegen dem Speicher. Genau, also da wurde auch noch eine Neuerung eingeführt, hätte ich fast vergessen. Ha. Und zwar hat Google das jetzt so gemacht, dass alle Bilder unter 800 mal 600 Bildpunkte Auflösung, also sagen wir mal 799 mal 599 Bildpunkte Auflösung, ja, die sind frei. Das bedeutet, die werden nicht mehr von dem verfügbaren Speicher abgezogen. Das heißt, normalerweise hat man ja bei Picasa 1 GB Speicher frei, kostenlos. Der ist dann halt, sagen wir mal, aufgebraucht oder wird aufgebraucht durch die Blocks, die man hat. Der ist auch dort in diesen Alben drin. Und auch eben durch die Bilder, die man hochlädt. Ab sofort, und das gilt auch rückwirkend, sind alle Bilder, die kleiner als 800 mal 600 sind, nicht mehr in dieser Rechnung drin. Somit hat man praktisch für Bilder, die unter dieser Auflösungsgrenze sind, unbegrenzt Speicherplatz zur Verfügung. Sehr schön. Und wie gesagt, rückwirkend, das heißt, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich da reingeguckt habe. Auf einmal habe ich 200 Megabyte mehr Speicher frei wieder bei meinen Bildern. Ja, und hätte ich das vorher nicht gelesen, hätte ich auch Angst gehabt und hätte gedacht, Google hätte ein paar Bilder von mir gelöscht. Das macht in der Tat Google extrem selten. Ist mir kaum ein Fall bekannt, wo das passiert ist. Und ja, es ist jetzt sehr schön, also man kann jetzt quasi unbegrenzt seine Bilder, gerade für Blogs, ja, weil man da sowieso meistens nicht größer als 800 mal 600 braucht, kann man jetzt also quasi unbegrenzt einstellen. Sehr, sehr schön. Das war wieder eine gute Funktion, die Google da erweitert hat. Weiterhin, die Preise bleiben weiterhin gleich. Also für 5 Dollar im Jahr kriegt man tatsächlich 20 Gigabyte Speicher. Ich kann es immer noch gar nicht fassen, ja. Das ist einfach fantastisch. Und somit, wenn man das zählt dann auch, also diese neue Regelung für diesen gekauften Speicher. Das heißt, die Bilder 800 mal 600 sind eben, wenn auch nicht berechnet, wenn sie da drin sind. Und das heißt, man hat massenhaft Speicher für Bilder. Irre. Und zu dem Preis ist es unschlagbar. Ich habe mich da umgeguckt, egal wo, Flickr oder sonst irgendwo. Das ist absolut günstig. Jetzt bräuchte man nur noch eine Funktion auf Picasa, wie zum Beispiel bei, ich glaube, Mugshot nennt sich das, bei der man auch Bilder verkaufen kann. Ja, damit das dann zum Beispiel für professionelle Fotografen besser wird oder für semi-professionelle Fotografen. Die aber dann mit ihren Motiven auch zum Beispiel in höherer Auflösung Geld verdienen wollen. So könnte man zum Beispiel bei einigen Diensten, könnte man das so machen, dass man sagt, okay, die niedrigen Auflösungen, die gebe ich unter einer Creative Commons License frei, nicht kommerziell, und die in der höheren Auflösung, die müssen speziell lizenziert werden, ja, und können nicht frei heruntergeladen werden, sondern nur gegen Bargeld oder, naja, gegen Geld halt, ja, nicht Bargeld. Das wäre natürlich für Fotografen sehr, sehr wichtig, denn die werden natürlich nicht ihre Bilder in höchste Auflösung reinsetzen, wenn sie da natürlich Geld machen wollen, damit bei Picasa, ja, sondern natürlich woanders. Hier wäre auf jeden Fall noch Spielraum für Google, hier vielleicht auch so ein bisschen in das Bildergeschäft und damit einzusteigen, dass eben dann diese Leute ihre Bilder dort verkaufen können, und da gibt es sicherlich Wege, dass Google dann auch mitverdienen kann. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, NASA hat, war das, die Bombe platzen lassen, übrigens. Und die haben gesagt, dass Nuklearkrieg die Klimaerwärmung aufhalten könnte. Also bevor jetzt ich in Picasa Bilder von Atombombenexplosionen aktuellen sehen will, nein, nicht sehen will, okay, Ich war schon sehr überrascht, dass das so, dass die das so gesagt haben. Ja, sie haben tatsächlich ernsthaft gesagt, mit einem Nuklearkrieg könnte die Klimaerwärmung aufgehalten werden, haben aber dann immerhin noch darauf hingewiesen, dass es große Auswirkungen haben würde auf die Umwelt, auf die Natur, so dass man zwar ja, von der Klimaerwärmung vielleicht verschont bliebe, allerdings dann die Pflanzen und viele Tiere dann eben dermaßen, ja, sagen wir mal ganz klar, aussterben würden, ja, in einer dermaßen großen Zahl aussterben würden, beziehungsweise eben verkümmern würden, dass ein Überleben so kaum noch möglich wäre. Aber es ist schon sehr interessant, und vor allem, wer hat denn diese Studie in Auftrag gegeben? Wer macht denn sowas? Hat das die NASA jetzt selbst so gemacht? Das hat man leider aus dem Kontext ist nicht so ganz erfahren, ja. Aber da ist schon wieder was, irgendwie da höre ich schon wieder sowas. Ich meine, Verschwörungstheoretiker würden jetzt sagen, na klar, die Regierung, wir wissen, ob sie einen Atomkrieg führen können, ja. Und wollen hier vielleicht so eine Rechtfertigung haben, dann, ja, ist ja nicht so ganz so schlimm, weil, ne, wir brauchen Atomwaffen, um eventuellen Klimawandel ja zu verhindern. Ne? Also ich muss das schon sagen. Also es ist ja sehr spekulativ, aber ich war dann doch schon ziemlich entsetzt, dass überhaupt sowas. Es werden ja auch Gelder damit verschleudert. Ja? Wer gibt denn für sowas das Geld aus? Ja? Zu fassen. Ne? Meine Güte. Unfassbar. Naja, aber ein Thema hatte ich noch und jetzt muss ich mal gucken hier. Ich habe jetzt das gerade eben verpeilt. Ja, genau. Und zwar Windows Phone 7 und Xbox. Die sind jetzt quasi abgenabelt von der modernen Entwicklung von Software. Was ist passiert? Ja, und zwar Microsoft verbietet den Einsatz von Open Source Software auf Windows Phone 7 und Xbox. Also werden in diesen Stores eben bei Indie Games für die Xbox und in dem Store für Windows Phone 7 keine Open Source Software angeboten werden. Dies entspricht nicht den vorgegebenen Richtlinien, denn die LGPL und die GPL ist nicht kompatibel laut Microsoft und sie würden ihr Geschäftsmodell eben untergraben und somit ist Open Source Software offiziell jedenfalls auf Windows Phone 7 und Xbox Indie Games tot. Was soll man denn sagen dazu? Willkommen in der Steinzeit, Microsoft. Ihr habt eine vielversprechende Plattform eben geköpft. Ja. Also ich verstehe das nicht, wie man sowas machen kann. Schon in diesem frühen Stadion sowas sagen, das ist einfach nur dumm. Ja. Ich finde, das ist äußerst dumm. Denn viele, viele Benutzer legen darauf Wert. Viele Programmierer werden überhaupt gar nicht anders programmieren und würden trotzdem vielleicht gerne das ein oder andere Programm Open Source adaptieren für Windows Phone 7. Ja. Das ist alles nicht möglich dann. Also kein VLC, ja. Kein Firefox. Wobei ich bin mir nicht sicher, Firefox, wie viel LGPL die da drin haben oder ob das komplett alles komplett unter der Lizenz von Firefox steht, da bin ich ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall kein Chrome und viele, 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 viele andere fantastische, gute Programme, die Plattform Windows Phone 7 hätte voranbringen können, werden jetzt von vornherein ausgeschlossen. Und tja, also Ich weiß nicht, also der, wo das verzapft hat, wo das angeordnet hat, das sollte sofort entlassen werden, ja, eine riesen Entschuldigung von Microsoft gemacht werden und sogar die Open Source Programmierer ermutigen, auf Windows Phone 7 zu programmieren, weil, also ich weiß nicht, Größenwahn, nein, ich kann es mir nicht vorstellen, weil mittlerweile müssten die selbst, also es müsste das überall angekommen sein, dass das Windows Phone 7 also ein Nischendasein führen wird in absehbarer Zeit, ja, und der Markt unter Android und iPhone ausgemacht wird, das steht fest. Und irgendwie, also ich weiß nicht, da verbaut man sich noch die letzte Möglichkeit, letzte Hintertürchen, um noch erfolgreich zu werden. Heidenei. Aber naja, mein Problem soll es nicht sein. Nur schade für die vielen Nutzer, die dann vielleicht jetzt ein Hoffnungsschimmer sahen und eben auf Windows Phone 7 gegangen wären und jetzt halt auf viele sehr gute, ausgezeichnete Programme verzichten müssen, weil sie einfach nicht erlaubt sind. Herzlichen Glückwunsch. Nein, nein, nein. Die Leute lernen es manchmal einfach nicht. Ja, und ihr hört schon, ne? Das war's schon wieder. Es wird schöner draußen, ja. Und ich kann euch nur ein schönes Restwochenende wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und denkt dran, ja, also auch mal rausgehen, draußen ist Sonne. Habe ich heute auch schon gesagt bekommen, ich soll mal öfters in die Sonne gehen. Hey, mache ich auf jeden Fall, ja. Rio in der Sonne, das wird. Leute, geht nicht auf die Straße, okay? Bleibt doch daheim, ich habe das alles überlegt. Na gut, also, Leute, dann bleibt mir nur noch von euch zu verabschieden und nächste Woche werden wir sicherlich auch wieder ein paar interessante Themen drin haben, denn da liegt ja schon einiges in der Luft und naja, okay, Trailer zum WikiLeaks-Film wird es da noch keine geben, also sorry, damit kann ich dann nicht dienen oder auch keine Trailer zum Prequel oder Sequel von Blade Runner. Naja, da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jährchen warten. So, und ich mache mich jetzt fertig. Wer Interesse hat, ja, Uncast ab 15 Uhr bei uncast.netcast.com. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Hinweise, Tipps oder ihr wollt einfach nur mit mir quatschen, dann könnt ihr eine Mail schreiben an rio@thenetcast.com. Wichtig die Mehrzahl. Oder ihr könnt mich verfolgen unter @rio, also bei Twitter oder bei rio.cook unter Facebook oder unter rio.cook bei Facebook. Meine Güte. Okay, also, bis dann und tschüss.